Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubitzer und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Meine heutigen Gäste sind Silvia Manteuffel und Philipp Peplowski.
Hallo Daniel. Hallo.
Danke für den tollen Applaus. Kaum abgesprochen. Heute senden wir live von dem 20. IWW-Kongress Praxisärzteberatung aus Düsseldorf. Unser Thema ist die aktuelle Entwicklung im Heilberufebereich und hier insbesondere die Telemedizin. Wie wirkt sich Digitalisierung auf die Heilberufe und ihre Berater aus? Fangen wir mal bei Ladies First an. Silvia ist Rechtsanwältin in ihrer Kanzlei in Leipzig, spezialisiert auf Telemedizin und Medizinrecht. Und Philipp ist Steuerberater bei Laufenberg Michels und Partner in Köln, spezialisiert auf die steuerliche Beratung von Heilberufen. Erzählt uns doch erstmal gerne eure Unternehmensgeschichte. Silvia, starte gerne.
Meine Reise zur Telemedizin. Also erstmal vielleicht kurz zum Medizinrecht. Ich habe mich dem Medizinrecht schon sehr zeitig verschrieben. Im Studium 2007 habe ich da begonnen und dann war irgendwann Berufseinstieg. Ja, und dann war das Thema Medizinrechtler, gab es auch schon sehr viele. Hatte dann eine Freundin, die in einem Softwareunternehmen sitzt. Und das Softwareunternehmen stattet Arztpraxen aus und die sagte, naja, wir haben hier einen großen Bedarf an Telemedizin, mach doch mal einen Vortrag dazu. Und das war damals 2017. Dann habe ich mich auf den Vortrag vorbereitet, recherchiert und habe gemerkt, okay, ich habe 2, 3 Quellen und der Rest ist viele Jahre alt. Da muss ich mir wohl viel aus den Fingern saugen. Und letztlich habe ich dann dort einen Vortrag gehalten, noch zum alten Berufsrecht und vor allem nach dem Vortrag war ein riesengroßer Wissensdurst schon bei den Ärzten, die in Arztpraxen tätig sind, was Digitalisierung angeht, Einsatz von digitalen Tools, aber eben auch zur Telemedizin, großer Wissensdurst. Und damals habe ich dort meinen ersten Dauermandant, den ich bis heute begleite, kennengelernt. Das ist ein Arzt, der nicht nur in einer Praxis tätig ist, sondern eben auch Innovation auf den Weg bringt und er hat eine eigene App entwickeln lassen und hat auf der Basis dann eben gegründet und ist eben ein Telemedizin-Dienstanbieter aus dem ärztlichen Umfeld.
Okay, erzähl uns noch ein bisschen über deine Kanzlei, du bist ja sehr spezialisiert.
Ja, genau und irgendwann war das so, ich habe dann eben mit der Telemedizin begonnen und das hat sich weiterentwickelt, dann war das Thema, okay, ich war im Angestelltenverhältnis und habe auch überlegt, ob ich das vielleicht auch selber weitermache. Und dann war eben Corona, erster Lockdown 2020 und ich habe mich dann entschlossen zu sagen, okay, ich werde das jetzt in eigener Kanzlei weiterverfolgen, das Thema Telemedizin. Und das war schon für mich ein großer Schritt, mich dieser Nische so zu verschreiben und das noch auch als Einzelanwältin, der Markt war noch ganz am Anfang.
Okay, das Schöne ist ja, mit sich alleine streitet man sich kaum, ne? Das ist jetzt ein großer Vorteil. Ja. Gehen wir mal rüber zu Philipp, bei ihm ist es ein bisschen anders. Erzähl mal ein bisschen von deinem Start in die Steuerberaterbranche und von deiner Kanzlei.
Ja, der Start ist auch schon ein Weilchen her. 2010 habe ich in der Finanzverwaltung angefangen mit einem dualen Studium. Da hatte ich mit Ärzten und Co. jetzt nicht besonders viel zu tun. Habe dann danach an der Uni Köln noch einen Master gemacht und wusste dann aber relativ schnell, Finanzverwaltung und ich, das passt nicht so wirklich zusammen. Habe dann gesagt, Beratung, das schon eher. Und aus dem eher ist ein Jawohl geworden und bin seit 2014 in Beratung tätig, auch seitdem in der Kanzlei Laufenberg, Michels und Partner. Und ich kann mich erinnern, ich saß da im Bewerbungsgespräch mit Dr. Michels und Herrn Laufenberg mit dem Blick auf den Dom, das sah schon mal gut aus. Da haben mir die beiden dann auch eröffnet, ja, also der Fokus liegt schon auf Zahnärzte und Ärzteberater und hatte man noch nicht so viel Berührungspunkt und will man sich da wirklich so direkt irgendwie steuerlich spezialisieren. Die haben aber relativ schnell großen Appetit darauf gemacht, indem man gesagt hat, ja, Gewerbesteuer zahlt irgendwie jeder, bei Ärzten tut es aber irgendwie weh, zumindest in Nordrhein-Westfalen bei den Hebesätzen und mit Umsatzsteuer ist auch irgendwie ärgerlich, wenn die anfällt, aber wenn die Gegenseite einen Vorstarrabzug hat, tut das auch nicht weh. Das ist bei den Ärzten auch wieder was anderes. Also bei uns ist immer richtig Musik drin. Und da die Läden auch groß sind und sich da ja auch, was so Investoren und neu aufkommende Bereiche wie Telemedizin angeht, auch viel im Wandel ist, hatte sich das als total spannender Beratungsbereich entpuppt. Und inhaltlich bin ich im Team gelandet, das sich um Projektberatung kümmert, also Litigation, Neudeutsch, also finanzgerichtliche Klageverfahren, Umstrukturierung, Verkäufe, Neudeutsch M&A ist so mein Thema. Aber wir begleiten auch viele Startups, insbesondere im telemedizinischen Bereich. Das hat so vor allem 2019 in der Telemedizin angefangen. Und ja, freue mich riesig dabei zu sein, so mit Silvia die Brücke zu bauen zwischen rechtlichen Aspekten und steuerlichen Aspekten, da so mal den Weg aufzuzeigen. Und ja, ansonsten zu unserer Kanzlei. Wir haben 180 Mitarbeitende, ein Standort in Köln und haben so ungefähr 500 ärztliche Kooperationen, die wir in der Mandantschaft haben. Also wir sind sehr heterogen hier aufgestellt von der Größe. Das ist ganz spannend, finde ich.
Ich finde es heute spannend, zwei ganz verschiedene Kanzleien, also eine sehr große mit ihren Vor- und Nachteilen, eine kleine mit Vor- und Nachteilen. Super spannend. Vielleicht fangen wir mal an und ihr erklärt mir mal, was Telemedizin ist, so ein Laien wie mir.
Ich würde jetzt mal wieder Ladies first.
Gerne, immer.
Das Wort ergreifen. Ja, Telemedizin, man merkt schon noch so ein Stück weit, ja, viele haben noch gar nicht so eine Vorstellung, was Telemedizin ist. Oder dass eben Telemedizin auch nicht nur die Videosprechstunde ist, sondern erstmal allgemein vielleicht zum Begriff, es ist ärztliche Versorgung, die über räumliche Distanz stattfindet und dazu wird Informations- und Kommunikationstechnologie eingesetzt. Ja, und Arzt und Patient sind dann in dem Sinne nicht mehr gleichzeitig an einem Ort zusammen. Beispiel, was alle kennen, unter Corona fing es an, die Videosprechstunde ploppte nach oben. Man hatte einen Live-Kontakt. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel, dass sich zwei Ärzte ja austauschen, das Konsil. Das kann man auch hervorragend in die digitale Welt übersetzen mit dem Telekonsil. Und da macht es eben auch, was dann spannend ist. Da gibt es dann eben auch Unterformen. Videosprechstunde ist sozusagen Live-Kontakt, synchrone Telemedizin. Es gibt aber auch asynchrone Varianten, ja, wo eben vielleicht der Arzt später Befund übermittelt bekommt über eine App und dann eben später dazu sozusagen seine Meinung äußert. Und das ist natürlich für mich dann nochmal eigentlich eine besondere Errungenschaft, weil ich dann nochmal die Ressource Arzt anders nutzen kann.
Hey, super spannend. Ich bin ja selber auch Freiberufler. Wir sind ja nicht krank. Wir arbeiten ja immer weiter. Aber wenn ich mal was habe, dann gehe ich mal so ganz oldschool zu meinem Arzt in die Praxis. Wie viele Leute machen das denn mit der Telemedizin? Wie gut wird das denn angenommen?
Wie viele? Also ich kann jetzt sagen, zu mir kommen ja nur Telemedizin-Affine, ob es jetzt die Startup-Welt ist, die auch etablierte Softwareunternehmen, die eben auch neue innovative Geschäftsfelder erschließen, die aber schon ihr Standing auf dem Markt haben. Viele ärztliche Gründer, die nebenbei Apps entwickeln. Ich kann sagen, ich habe regelmäßig Anfragen und es ist immer der Fokus auf Telemedizin. Ja, also der Markt ist längst da und es sind sehr viele. Ich würde es jetzt nicht in Zahlen bemessen können, wie viele das sind. Ja, der Bedarf ist da.
Klar gibt es wahrscheinlich keine Statistiken drüber. Aber was ist denn so der große Unterschied oder die Herausforderung zu einer normalen Beratung beim Arzt vor Ort?
Naja, der Punkt ist, und das ist ja auch das so am Anfang, wenn man jetzt telemedizinischen Kontakt hat, der Arzt untersucht ja normalerweise mit all seinen 5 Sinnen, die wir haben. Und das habe ich ja dann nicht, wenn ich eben diesen digitalen Kontakt habe. Dann ist aber auch die Frage, was ist es für ein Fach? Ja? In der Dermatologie als zum Beispiel ein stark visuelles Fach, da ist eigentlich sogar ein Vorteil, wenn man das telemedizinisch anschaut. Und aus meiner Sicht wird man da teilweise bessere Behandlungsergebnisse erzielen im Vergleich zum klassischen Analogkontakt, wo sei der Arzt noch mit seinem Dermatoskop auf den Leberfleck guckt. Also ich habe da Technik gesehen, das sind Aufnahmen, das ist unter der Lupe ein aufgenommenes Bild und der Arzt hat zum Beispiel dann die Möglichkeit, danach nochmal drüber nachzudenken, ob das vielleicht jetzt wirklich ein auffälliger Hautbefund ist Richtung Hautkrebs oder nicht. Da sehe ich sogar Vorteile drin. Also es hängt wirklich von dem Einsatzszenario ab und auch vom Gebiet. Und es gibt natürlich inzwischen auch in der Sprechenmedizin wahnsinnig viele Szenarien, die sich da abbilden lassen, telemedizinisch.
Okay, spannend. Was ist denn deine Aufgabe in dem Prozess?
Meine Aufgabe? Also es hängt so ein bisschen davon ab, wer mich sozusagen kontaktiert. Also wenn ich jetzt mal auf die Softwarebranche gucke oder Startups, die kommen entweder mit medizinrechtlichen Einzelfragen, Also gerade auch der Softwareunternehmer kommt mit medizinrechtlichen Fragen, weil es manchmal um Kooperationen geht. Und wenn der Kooperationspartner medizinrechtliche Themen hat, die geklärt werden müssen, dann muss sich teilweise als Service der Telemedizindienstanbieter darum kümmern, weil er sonst die Kooperation nicht eingehen würde, weil er einfach zu viele juristische Bedenken hat. Das ist so eine Variante über diesen Umweg. Dann ist es mitunter eine Telemedizin-Plattform regelhaft, also wo es um eine 360-Grad-Überprüfung geht. Also wo man einfach sagt, guck dir gesamthaft das Plattform an, zeig uns rote Karten. Grau sagen immer, alle Mandanten sagen, grau ist eine schöne Farbe. Wir sind oft im Graubereich unterwegs. Aber ja, das ist aber auch so. Und das ist auch das, was mich persönlich sehr reizt an der Telemedizin. Ja, wir haben halt noch juristisch so einen gewissen Flickenteppich. Wir haben einen Gesetzgeber, der pro-digital eingestellt ist. Aber es ist eben noch nicht alles juristisch durchdekliniert und es gibt erste Urteile, die teilweise auch unsinnig sind, wo man kreative Lösungen entwickeln muss.
Okay, verstehe ich. Jetzt stell ich mir vor, dass es schwer ist, da jetzt so Standardverträge in die Welt zu setzen, oder kannst du das auch schon sehr standardisieren oder ist wirklich jeder ein Kunde dann in einer Einzelberatung?
Ja, Standard würde ich sagen nicht, aber mit der Zeit sammelt man Know-how und ich hatte das heute das Thema mit Philipp, wir haben über Kooperation geredet. Inzwischen merke ich schon, naja, wenn man dann diverse Varianten an telemedizinischen Kooperationen abgewickelt hat, dann lernt man dazu und dann hat man irgendwann auch so typische Formulierungen, die Sinn machen, die ausgefeilt sind, die man dann auch wieder übernimmt. Und natürlich muss man aber immer wieder die Spezifitäten der neuen Situation erfassen. Ja, also was ist es für ein Kreis von Kooperationspartnern, welche Rollen haben die? Da gibt es natürlich auch noch Besonderheiten.
Wie kommst du denn an deine Kunden als Einzelkämpferin?
Als Einzelkämpferin? Also wir hatten heute auch das Thema, also Philipp und ich haben schon sehr viel erzählt.
Vieles vorbesprochen.
Ich habe damals einfach, ich habe gegründet und mich kannte jetzt noch keiner. Die Kollegen kannten mich nicht und in der Telemedizinbranche, die war ja so und so am Anfang. Da habe ich einfach mal gesagt, ich bin mal auf LinkedIn aktiv. Sing war damals so ein bisschen am Absterben, so als Netzwerk. Ich poste mal was auf LinkedIn und das hat wirklich war sehr kurz, dass mich ein erster Berufsverband angesprochen hat für Vorträge. Dann kamen renommierte Kosmetikhersteller zu. Wir haben eine ganze Telemedizin-Reihe gemacht, Vortragsreihe gemacht. Und das sind natürlich dann auch Namen gewesen, ja, wo man natürlich sagt, es war gut fürs Renommee. Und dann ging die Reise immer weiter. Und jetzt natürlich mit der Zeit ist es Mund-zu-Mund-Propaganda. Dann kommen Kollegen auf einen zu und sagen, du machst doch Telemedizin. Und vor allem, ich habe jetzt auch oft den grenzüberschreitenden Kontext. Das passt jetzt eigentlich auch keiner mehr so weiter an.
Okay, das heißt, deine Aufregung über Vorträge ist eine ganz gute Art zu akquirieren. Jetzt bist du ja Rechtsanwältin. Betreust du dann immer nur dieses Einzelfall oder machst du danach auch das ganze Mandat mit Buchhaltung und so weiter?
Nee, das nicht. Also deswegen, also ich bin Medizinrechtlerin und auch, ich würde sagen, medizinrechtliche Fokusberatung auf der Telemedizin. Auch ich bin angewiesen auf ein gutes Netzwerk, zum Beispiel aus klassischen medizinrechtlichen Kollegen, die zum Beispiel bei einer Praxisgründung und Übernahme die klassischen Themen bespielen. Die haben da ein ganz anderes Netzwerk und Know-how, was ich über die Jahre nicht habe, weil ich wirklich Telemedizin in der Nische betreibe und eben mich da fokussiert habe. Dann sind es auch steuerrechtliche Schnittmengen. Also ich habe jetzt sehr oft, dass ich immer meinen Mandanten sage, du brauchst einen guten Steuerberater, der den Fokus auf Ärzte hat. Das ist wichtig. Kontakte zu Versicherern, Kontakte zu Banken, die schnell mal einen Gründer gute Konditionen bieten. Und natürlich, ich berate ja aber auch die Telemedizin-Anbieter, die aus dem nichtärztlichen Umfeld kommen. Das ist schon auch sinnhaft. Das sind ein oder anderen Anbieter, kennt man über Beratung. Und wenn ich weiß, der Kunde ist jetzt Apple-affin, dann weiß ich, okay, dieser Mandant, da könnte sich vielleicht für den einen besonders eignen. Dann freut er sich auch mal, wenn er mal so einen Namen hört.
Okay. Das heißt, wenn Kollegen jetzt mal ein Problem haben, können sie sich auch an dich wenden. Du hast ja da scheinbar auch deinen Mandatsschutz und du kannst dann gut zusammenarbeiten mit anderen Kollegen.
Genau, also das ist aus meiner Sicht auch so ein Thema. Also ich denke, diese innovativen Modelle funktionieren im Netzwerk und dann kann man unter dem Vier-Augen-Prinzip oder auch Mehr-Augen kann man mit interdisziplinären Austausch ein zukunftsgewandtes Projekt vorantreiben und eben auch gute Versorgung auf den Markt bringen, die aber eben juristisch und auch sonstig abgesichert ist und verantwortet ist.
Super spannend. Philipp, ich komme mal zu dir. Erzähl mal ein bisschen aus deiner Erfahrung zu den Heilberufen. Ihr seid ja doch eine sehr spezialisierte Kanzlei und du kannst da bestimmt einiges aus der Praxis zu beitragen.
Ja, also ich hatte es, glaube ich, eben schon mal gesagt. 2019 hat das so vor allem so mit Telemedizin-Startups angefangen. Silvia hat gerade die Dermatologie schon angesprochen. Das war auch so ein Bereich, der da mit runterfiel. Ja, da haben sich insbesondere umsatzsteuerliche Fragen sehr schnell gestellt. Ich brauche für die Steuerbefreiung, die ja auch fürs Pricing ganz wichtig ist, weil die Patientinnen und Patienten oder auch wenn Unternehmerkunden sind, beziehen das nicht für ihren unternehmerischen Bereich, sprich da besteht kein Vorsteuerabzug. Da ist die Frage, ob da 19% Umsatzsteuer anfallen oder nicht, gerade in Gründungsformen relativ wichtig zu klären, weil wir in unserer Umsatzsteuer rollierende Systeme haben. Wenn sich einmal der Fehler eingeschlichen hat, bis der auffällt, irgendwann in der Betriebsprüfung, das kann gerade für ein Startup schon dann mal existenzgefährdend sein, ne, wenn man da die Sachen nicht vorher geklärt hat. Silvi hat das eben so schön gesagt, wir haben einen telemedizinfreundlichen Gesetzgeber. Das war zumindest, was den Steuergesetzgeber angeht, nicht immer so. Da stand lange im Umsatzsteueranwendungserlass als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal, dass es ein besonderes persönliches Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten bedürfe für die Steuerbefreiung auf 4.14 Umsatzsteuergesetz. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, kann dieses besondere persönliche Vertrauensverhältnis auch geschaffen werden, wenn man eben nur am Bildschirm miteinander da sitzt. Und das war lange ungeklärt, insbesondere vor diesem Hintergrund. Und irgendwann gab es ein BfH-Urteil aus 2020, wo es um telefonische Beratung, Gesundheitstelefone von der Krankenkasse gab, was auch vorher zum EuGH hochgejapst worden ist. Und das im Sinne, sage ich mal, der Ärzteschaft positiv entschieden worden ist. Und das hat dann vieles ins Rollen gebracht, wie das im Steuerrecht ist. Mit ein bisschen Verzögerung ist dann dieses Kriterium, dieses besonderen Vertrauensverhältnis auch weggefallen. Und mittlerweile sagt der Umsatzsteueranwendungserlassgeber, zitiere das mal, Abschnitt 4.14.1 Absatz 4 Satz 3 des Umsatzsteueranwendungserlasses, ja, kann sich jede Zuhörerin, jeder Zuhörer merken, dass insbesondere digitale Beratungsgespräche ebenfalls jetzt von der Umsatzsteuer befreit sind. Also solange ich weiterhin die geschriebenen Tatbestandsmerkmale qualifizierter Leistungserbringer, therapeutisches Ziel und humanmedizinische Behandlung erfülle, bin ich steuerbefreit und damit haben wir in der Telemedizin ganz, ganz viel gewonnen. Also in der Vergangenheit mussten wir da auch für unsere Startups dann auch verbindliche Auskünfte stellen, viel diskutieren mit den Finanzämtern, bis wir das irgendwie durchbekommen haben oder im Zweifel erst in Betriebsprüfungen erstritten haben, weil die verbindliche Auskunft vorher nicht erteilt worden ist, aus irgendwelchen verfahrensrechtlichen Gründen. Mittlerweile ist das deutlich entspannter.
Wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen? Habe ich so einen normalen Arzt und dann holt er mal einen aus dem Wartezimmer und will einen digital rein? Oder sind das dann Kollegen, die komplett nur noch digital beraten? Wie sind die so organisiert? Kannst du das überhaupt sagen?
Ja, also ich kann nur aus der Lebenswirklichkeit meiner Mandanten sprechen. Im Startup-Bereich sind die vielfach nur digital. Also im dermatologischen Bereich sind die so aufgestellt. Die haben das teilweise auch mal probiert mit einer ganz klassischen Praxis vor Ort. Hat nicht funktioniert, weil die auch digital denken. Im humanmedizinischen Bereich haben wir auch Startups, die ganz bewusst so, ich sag mal in Anführungsstrichen, als die Investoren auftreten, MVZ, GmbHs mit einem Plankrankenhaus aufkaufen und ganz bewusst auch digitale Lösungen, Apps, aber auch digitale Beratungsangebote mit einbringen, wo ich dann nicht, wenn ich irgendwie einen Husten habe, klassischerweise dann vor Ort in die Praxis gehe, sondern dann auch vorgeschaltet was habe. Ne? Also da gibt es beide Wege, den rein digitalen Weg, den rein telemedizinischen Weg und ich sag mal Hybridmodell, beides kennen wir.
Wie läuft das denn bei euch in der Kanzlei ab? Ihr seid ja ein ganzheitlicher Berater, das heißt, ihr macht ja auch Buchhaltung und ganz normale Jahresabschlüsse und Beratung. Wie teilt ihr euch da so auf?
Ja, durch die Größe der Kanzlei ist es so, dass wir uns da in Teams unterteilen. Ne? Also wir haben fantastische Kollegen, die auf einem sehr hohen Niveau das Brot- und Buttergeschäft der Steuerberatung für die Ärztinnen und Ärzte anbieten, also klassisch Finanzbuchhaltung, Steuerdeklaration, Gewinnermittlung erstellen. Das machen dann so tolle Kollegen wie der Daniel Mehrheim, der morgen auch auf dem Kongress hier referieren wird und für so ein bisschen Werbung schon mal für seinen Blog zu machen. Und ich sag mal, alles, was darüber hinausgeht, was jetzt in sehr kurzen Zeiträumen sehr viel Arbeitszeit erfordert, eine Umstrukturierung, eine Ausarbeitung, Konzept, verbindliche Auskünfte stellen. Gerade in so einem Gründungskontext sind ja wahnsinnig viele Strukturierungsfragen da. Welche Gesellschaften brauche ich? Bilde ich irgendwo eine umsatzsteuerliche Organschaft, um irgendwo ganz bewusst Innenumsätze zu produzieren, die nicht steuerbar sind, was ja ganz wichtig ist, wenn ich irgendwo in einem steuerbefreiten Organkreis bin. Da braucht es dann gesonderte Teams und das ist liebevoll genannt unser Team Steuerrecht, das ich zusammen mit 10 wundervollen Kolleginnen und Kollegen da führen darf.
Okay, sehr spannend. Silvia, kommen wir nochmal zu dir. Was sind da so deine Erfahrungen in dem Bereich? Was ist dir da wichtig? Was ist dir aufgefallen und was waren für dich vielleicht persönlich tolle Momente?
Deine Frage würde ich dich bitten, nochmal präziser zu formulieren, was du jetzt hinaus willst.
Ja, was ist dir in dem Bereich besonders wichtig? Was reizt dich daran? Was waren so für dich mal besondere Momente, wo du gesagt hast, okay, deshalb mache ich das?
Ah, okay. Ich glaube, es sind die Mandanten. Also mir hat mal ein Kollege gesagt, du bekommst genau die Mandanten, die zu dir passen. Als ich so angefangen habe und überlegt habe, naja, mit der Kanzlei und ob ich das mache. Und wenn ich jetzt mal gucke, wen habe ich? Ich habe oft Ärzte, so grob mein Alter, plus, minus, ja, 5 Jahre. Und vor allem auch wahnsinnig kreative Menschen, die noch neben ihrem Beruf eigene Ideen haben und auf den Weg bringen. Und das ist das, was mich so praktisch an die Mandantenkulisse reizt. Dieses Innovative, dieses Um-die-Ecke-Denken. Die sind pfiffig. Also ich bin auch immer wieder überrascht, wie agil auch manche Ärzte schon sind. Ich meine, die haben dann schon einen Kooperationsvertrag auch schon mal alleine vorbereitet. Ja, und ich finde aber toll diesen Einsatz für das, für was sie stehen, für ihr Unternehmen, diese Leidenschaft dabei. Das finde ich unheimlich spannend. Und ansonsten ist es einfach, was ich an der Telemedizin mag und auch eben auch als Subbereich aus dem Medizinrecht, der sich herauskristallisiert hat. Es ist nicht im Medizinrecht, wenn ich jetzt einen Arzthaftungsprozess habe und es wird vor Gericht die Aufklärungsrüge erhoben und es geht darum, war die Aufklärung rechtzeitig, kann ich 10 OLG-Urteile von den letzten 2 Jahren mir anschauen und ich kriege eine Richtschnur und dann muss man das dem Mandanten mitteilen. Es ist dann ein Stück weit fest. Also das ist so der goldene Weg. Und jetzt ist es eben so, wir haben einen pro-digitalen Gesetzgeber, der hat auch schon vereinzelt juristisch justiert, aber entsteht ein Flickenteppich und es ist nicht alles homogen, manches widerspricht sich teilweise sogar, ja, und ich habe viele Regeln, die über viele Sachen verteilt sind, manche Sachen sind auch noch nicht geregelt worden und ich habe unheimlich viele Möglichkeiten da in so einer grünen Wiese, würde ich es mal nennen, einer juristischen grünen Wiese kann ich kreativ sein, indem ich versuche, das, was das Medizinrecht hergibt, an ursprünglichen Auslegungsmaximen jetzt auf eine neue Stufe zu bringen mit der digitalen Medizin.
Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch ein bisschen Haftungssorge bei deinen Kunden das Problem.
Haftungssorge nicht, aber ich sag mal, wenn jetzt jemand zu mir in die Beratung kommt und sagt, ich mache Telemedizin und ich möchte was Rechtssicheres, dann sage ich, dann ist es der falsche Markt. Also sie sind im Graubereich unterwegs, weil einfach manche Sachen noch nicht klar geregelt sind. Und ich sehe meine Aufgabe darin, ein Stück weit auch für den Unternehmer oder eben, wenn es jetzt ein Arzt ist, die Risiken sichtbar zu machen und dann zu sagen, das ist Graubereichslösung, das ist eine Schwarzlösung, da wirst du abgemahnt. Aber dass er weiß, im Wissen, was habe ich für Risiken, auf der Basis treffe ich diese Entscheidung. Ich treffe die Entscheidung nicht. Ich zeige nur Wege und Optionen auf und mache Risiken sichtbar. Das ist meine Aufgabe.
Jetzt sitzt du selbst hier in Leipzig. Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass es ja völlig egal ist, wo der Arzt sitzt, weil der wird ja digital affin sein und wird wahrscheinlich auch eine Online-Beratung bei dir buchen.
Es buchen alle Online-Beratungen. Also ich bin froh, dass ich keine große Kanzlei habe mit einem Besprechungsraum. Das würde gar nicht mehr zu meinem Angebot passen. Also ich habe bundesweit Mandanten und die lieben es, dass wir per Video kommunizieren, ansonsten per E-Mail, per Telefon. Aber das ganz Klassische, dass man sich in einem Besprechungsraum trifft, das habe ich nie so kennengelernt. Das ist, glaube ich, aber auch aufgrund meines Beratungsfokus. Und ich merke, habe auch heute das Thema mit Philipp gehabt, selbst Leipziger Unternehmer, die in der Medizintechnikbranche unterwegs sind, selbst die schaffen nicht mal den Weg in die Kanzlei und möchten lieber eine Videoberatung. Man sieht daran, das ist einfach, also für mich ist das jetzt eine sehr schöne Möglichkeit. Es ist ja auch ein sprechender Bereich, die Juristerei. Und das ist ja das, warum ich auch die Parallele zur Medizin ziehe. Sprechende Bereiche, beratende Bereiche, warum nicht digital das Ganze abbilden? Es ist ja, einfach, man hat ganz andere Möglichkeiten, hier sozusagen seine Expertise an den Mann zu bringen, was aber eben auch der Arzt kann. Er kann ganz anders in unterversorgten, im ländlichen Raum Expertise hinbringen, wo sonst nichts vorhanden wäre.
Okay. Habt ihr denn schon ein Thema mit KI oder ist dein Bereich so speziell, dass du sagst, okay, KI hilft uns hier noch gar nicht, da kann man eigentlich gar nichts googeln insofern?
Also ich bin immer offen für das Thema KI. Also ich glaube aber auch, das liegt dann, ich probiere gerne aus. Ich persönlich schaue mir an, was jetzt auch die Sprachmodelle hergeben. Ich finde Perplexity toll. Ja, ich will es auch gar nicht so Anbieterwerbung machen, aber ich finde, es gibt schöne Tools. Man muss wohl überlegt wissen, ich bin Berufsgeheimnisträger, ich habe vertrauliche Daten. Was kann ich damit nicht machen? Aber gerade schöne Formulierungen für Akquise, Vorträge, da muss ich sagen, kann man schon viel mit KI arbeiten. Und ich habe auch Mandanten, das Thema hatte ich heute auch mit Philipp, Thema Workflow. Also Mandanten, die wollen nicht mehr, dass man sich für eine Geschäftsmodellprüfung und gerade wenn es ein neues Feld ist und die müssen genau auch wieder auf ihre Fixkosten gucken, dass sich dann der Anwalt über mehrere Tage einarbeiten muss und sagt, ja, ich schätze jetzt 2 Tage Einarbeitung und dann, wenn ich die ganze Geschäftsmodellprüfung mache, 40 Stunden, das will eigentlich keiner mehr zahlen, weil man auch davon ausgeht, wenn man telemedizinisch berät, dass man digital affin ist und dass man auch sich schnell in diese Fachbegriffe, die die IT mitbringt, einarbeiten kann. Und da merke ich, dass bei diesen Fachbegriffen IT, KI auch eine große Hilfe ist.
Okay, Philipp, wie ist das bei euch? Ihr seid ja eine regional sehr starke Kanzlei. Sind eure Kunden dann auch hier aus der Region Köln oder auch eher deutschlandweit?
Also ich habe jetzt keine Relation vor Augen. Der Großteil ist schon Rheinland, Nordrhein-Westfalen, aber genauso bundesweit Mandate. Ja. Ich nehme das ähnlich wie Silvia war. Es ist halt wahnsinnig viel digital. Also die Besprechungen, die ich im Monat in Präsenz habe, kann ich an einer Hand abzählen. Ja. Also das ist schon so.
Okay. Merkt ihr dann schon Veränderungen durch KI-Systeme?
Ja, wir haben jetzt vor dem Hintergrund auch gerade erst einen KI-Manager in unserer Kanzlei eingestellt, der auch viel Automatisierung kann, der einfach auch interne Prozesse viel stärker verschlankt. Ne? Also ich sag mal, die Geburtstagskarten an den Mandanten, die automatisiert dann ausgegeben werden, wo keiner mehr Listen nachhalten muss oder ähnliches. Oder ich sag mal, die Nutzung von Zugangsdaten, dass da deutliche Sachen vereinfacht werden, Integration datenschutzkonform von Copilot in Kanzleiprozesse und ähnliches. Da merken wir einfach, da braucht es bei der Größe unserer Kanzlei eine gesonderte Stelle für. Und das geht gut voran. Der Matthias hat Spaß, wir haben Spaß mit ihm. Also ja, da sind wir ganz gut aufgestellt.
Jetzt hast du ja gerade schon Preise und somit auch Kosten angesprochen. Wie ist das denn in dem Bereich Telemedizin? Ist das denn dann günstiger für die Patienten, wenn die sich melden? Oder kostet das immer dasselbe wie bei einer Vorortberatung?
Da kann Silvia wahrscheinlich mehr zum Abrechnungsrecht sagen, als ich jetzt als Steuerberater. Aber ich sag mal, der Mehrwert liegt auch teilweise darin, dass ich teilweise bei unseren Mandanten, gerade im Startup-Bereich, nicht nur als Komponente habe die reine ärztliche Dienstleistung, sondern teilweise sind dann auch noch Apotheken mit angeschlossen, ne? Oder da werden Produkte noch mit vertrieben. Ich wage mal so ein bisschen den Blick über den großen Teich nach Amerika. Da ist das mit der Telemedizin nochmal aus meiner Wahrnehmung viel weiter. Da wird Medizin und Gesundheit auch im Abo-Modell verkauft, so wie man das von Amazon beispielsweise kennt oder Netflix. Ja, also um da mal einen Anbieter zu nennen, Hims & Hers beispielsweise, die sind 2019 gestartet als Startup. Die machen jetzt, 2 Milliarden Euro Umsatz ungefähr, ein wahnsinniges Wachstum. Und dadurch, dass Amerika ein Markt ist, wo viele keine Krankenversicherung haben oder vielleicht eine Krankenversicherung, wo ich einen Selbsteinbehalt von 3.000, 4.000 Euro habe, da macht so ein Abo-Modell, wo ich vielleicht 100 Euro im Monat zahle, Sinn. Wenn ich dann irgendwie eine Kleinigkeit habe, dann gehe ich zum digitalen Doc. Und da sind natürlich dann auch Apotheken und eigene Generika-Produkte mit angeschlossen. Und da sieht man mal, wie so ein Markt wachsen kann. In der deutschen Regulatorik alles viel schwieriger. Kann Silvia gleich noch was sicherlich zu sagen. Aber das finde ich hochspannend, wie die da vorangehen. Ne? Also ohne jetzt irgendwie in ein Unternehmen herausheben zu wollen, ne? Finde ich das ganz spannend, was sich da so tut in Amerika.
Okay, dann spiele ich mal rüber, Silvia. Dann kannst du ja was zu den Preisen und Kosten sagen.
Abrechnungssachen habe ich auch einen sehr guten Kontakt im Netzwerk, die Frau Rappenberg, die eben Vergütungspfade auch erstellt, weil die bei den Ziffern, das ist so immer so eine Sache, da muss man sich sehr gut auskennen, was man so kombiniert miteinander. Ich mache dann wirklich juristische Fragestellungen, aber gerade dieses Abrechnungsoptimierung, das ist eben auch so ein Dienstleistergeschäft. Also da gibt es gute Profis, die wirklich sagen, so, wenn ich jetzt, bei mir sind es auch übrigens im Bereich der Telemedizin, wenn ich jetzt auf die Ärzte gucke, viele oder eigentlich ausschließlich Privatärzte, für die ist es dann auch spannend, ja, weil im gesetzlichen System ist ja dann, dass viele noch eher frustriert sind, was es eben auch so an Vergütungsziffern gibt. Deswegen gehen viele auf die privatärztliche Schiene und versuchen dann mit extremen Steigerungsfaktoren zu arbeiten. Ja, das ist natürlich, wird man jetzt auch sehen, wir haben ja dann eben auch die GOE, da gibt es ja jetzt auch neue Fassung sozusagen, ja, was dann noch kommen wird, aber bei den Abrechnungsthemen ist es eben auch wichtig, das meine ich, das ist so eine Schnittstelle, wo man auch einen Dienstleister mit reinnimmt, weil ich ein Stück weit die Juristerei mache. Und da gibt es dann andere Profis, die gute Ziffernkombinationen können, Dokumentationsempfehlungen noch für den Arzt geben, dass man das auch einfach von vornherein auf eine amortisierte Basis stellt, das Modell. Und das ist aber wichtig, das ist meine Schnittstelle eher, dass ich sage, Achtung, lieber Arzt, wenn du Telemedizin machst, hast du Ahnung von deinen Abrechnungsziffern nach GOE? Oder die meisten sagen nein, das hatten sie im Studium nicht. Und dann ist das so ein Klassiker, dann sage ich, dann habe ich einen guten Kontakt für dich im Netzwerk, dass du das von vornherein auf eine fundierte auch Abrechnungsbasis stellst, weil da hängen ja auch viele rechtliche Themen dran. Ja, das Stichwort Abrechnungsbetrug, da möchte ja keiner reinmarschieren. Und es muss eben auch alles auf eine tragfähige Basis kommen, weil ja natürlich wieder die Fixkosten durch die Technik da sind. Was muss ich an Fällen bearbeiten, dass sich das Ganze in der Zukunft amortisiert?
Okay, ich habe mir schon überlegt, ich bin dem Thema noch nicht so drin, ich gehe doch mal so normal zum Arzt, aber oft habe ich das Problem, da hat man irgendwie eine Kleinigkeit und denkt sich, ja okay, da fällt zum Arzt gehen, das ist irgendwie auch ein bisschen lästig, ich habe gerade eh Stress und keine Zeit. Also sicher einen großen Vorteil bei dem Thema Telemedizin. Was sind da so die großen Vor- und Nachteile, die ihr beiden da so seht?
Ich fange mal mit den Vorteilen an. Also erstmal, was wir schon heute hatten, das Thema, also wirklich gerade strukturschwache Regionen, ist die Selbstverwaltung auch offener. Wenn es darum geht, dass einfach nur gar kein Hautarzt mehr da ist, haben wir das Thema in Sachsen beispielsweise, dann ist man dankbar, dass es ein tolles Angebot gibt. Ja, dass zum Beispiel der Patient sich jetzt an den Hausarzt vor Ort wendet. Der Hausarzt kann sagen, du kannst dich jetzt versuchen, einen Facharzttermin zu holen. Das wird aber viele Monate dauern. Alternativ gibt es noch die Möglichkeit, innerhalb von 48 Stunden haben wir einen teledermatologischen Konsilbefund, arbeiten hier mit einem, gibt es einen Dienstanbieter und hast du eine Einschätzung und ja, da sehe ich zum Beispiel einen großen Vorteil dran, wirklich Versorgung dahin zu bringen, wo nichts mehr vorhanden ist und dadurch auch gerade immobilen Patienten oder psychisch Kranke, die Probleme haben, zum Beispiel, es gibt viele Erkrankungen, wo man sagt, okay, da würde ich jetzt im Bett bleiben, ich möchte gar nicht zu jemandem gehen, ich habe so viele Probleme gerade, ich würde, wenn ich zu Hause sein könnte, in meiner häuslichen Umgebung mich wohler fühlen, die medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen. Das geht natürlich wieder digital. Wenn ich auf alles bestehe, dass jeder ins Wartezimmer kommen muss, funktioniert das natürlich nicht. Das ist sowas, also wirklich dieser, dass man Patienten fachärztliche Versorgung zur Verfügung stellt, da wo sie benötigt wurde, ohne dass der Patient die Reisebelastung hat und die Kosten hat und den ganzen Aufwand betreiben muss. Ansonsten, ich habe auch Familie und ich glaube, alle kennen das mit Kindern auch, gerade ab November bis März die monatliche oder jährliche Grippewelle. Keiner betritt freiwillig gerne in Allgemeinmediziner oder die Kinderarztpraxis. Da bin ich wahnsinnig froh, wenn ich manchmal für eine erste Sache einfach mal telemedizinisch zur Praxis Kontakt aufnehmen darf und das Ganze so regeln kann, weil es muss nicht alles vor Ort behandelt werden. Und das ist ja die Errungenschaft von Telemedizin, dass ich praktisch für diejenigen Patienten Ressourcen erarbeite, die wirklich eine Vorortbehandlung brauchen, was nicht mehr telemedizinisch abbildbar ist. Aber wie oft wollen wir nochmal einen ersten Rat haben? Und da kann man für eine erste Kontaktaufnahme, für so eine erste Einschätzung oder ich habe Kopfschmerzen und derjenige will sich krank schreiben lassen. Also da macht ein Arzt bei einem Vororttermin auch nichts anderes als, okay, ich habe seit ein paar Tagen Kopfschmerzen, der Patient wird krankgeschrieben, dann wird jetzt auch nicht die klassische haptische Untersuchung vorgenommen. Und das sind so viele Fälle, wo man sagt, so für dieses erste Einschätzen, gerade aufgeregte Eltern, beim Allgemeinmediziner gibt es so viele Szenarien. Auch zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Blutuntersuchung habe, Auswertung von den letzten Befunden, das sind Sachen, also ich möchte deswegen nicht mehr in eine Vorortpraxis gehen. Ich bin selbstständig. Das ist für mich nicht mehr so am Puls der Zeit. Das ist für mich auch die moderne Beratung, ja. Das ist ein gewisser Service auch für Patienten. Ja. Ja, das sind eigentlich so für mich Vorteile und natürlich deswegen auch in der Praxis sorgt es dann eben aber auch für Entlastung, ja, wenn man dann sieht, der Empfangsbereich, das ist alles entspannter, das Wartezimmer ist entspannter, dadurch wieder weniger Ansteckung, ja, weil wir schon das Thema Erkältungswelle hatten. Und es macht eben auch die ganzen Strukturen eben effizienter.
Auch aus ärztlicher Sicht, ne? Also wenn ich so denke an den Ärztemangel und auch in den nichtärztlichen Berufen, den wir da haben, ne, für die macht es natürlich auch einfacher, da digital arbeiten zu können. Ne? Ja, das ist sicherlich ein großer Vorteil. Was ich so auch vielleicht auch als Nachteil sehe, ist, man kennt das so in diesen, in Anführungsstrichen, Massenmedizin, wir haben es jetzt angesprochen, hohe Durchlaufzahlen, Allgemeinmedizin, Dermatologie. Wenn man es schlecht auflegt, das ist schon in der physischen Praxis manchmal unpersönlich und man wird so durchgeschleust, hat man manchmal als Patient das Gefühl, je nachdem, wo man sitzt, das kann sich vielleicht verstärken, dieses Gefühl, wenn man den Workflow in der Telemedizin auch falsch aufsetzt. Umgekehrt, wenn man ihn richtig aufsetzt, wenn man gut erreichbar ist, auch über digitale Kontakte, Apps, indem ich mal ein Bild von meiner Tochter machen kann vom Auge, wo der Arzt, die Ärztin dann gucken kann, ist das eine Bindehautentzündung, ja oder nein? Und wo ich viel schneller eine Antwort bekomme, da kann das auch sehr nahbar sein auf einmal dadurch. Ne? Also
ich kann mir vorstellen, dass es viel Sicherheit bietet. Ne? Wenn man mal so eine Kleinigkeit hat, macht man sich schön Sorgen und dann kann man mal schnell digital was abchecken und sagen, okay, ist aber okay. Wie sieht ihr denn die Zukunft für diese Branche? Wird das viel mehr oder sagt man, okay, da gibt es jetzt halt einen Teilbereich und der wird auch nicht größer, weil nach wie vor viele noch ganz normal zum Arzt gehen?
Das ist eine gute Frage. Ne? Also wir haben viel über sprechende Medizin gesprochen. Ich sehe das auch im technischen Berufen, so gerade in der Radiologie, teleradiologische Mandanten, die auch verstärkt darauf setzen, auch in Krankenhauskooperationen, die einen Hintergrunddienst einrichten können, teleradiologisch, auch in Kooperationen mit Krankenhäusern. Also ich sehe da schon sehr großes Wachstumspotenzial, gerade um nochmal auf das Thema Ausland zurückzukommen, weil das auch dort so gepusht wird. Glaube ich, dass der Markt noch eher am Anfang steht, als dass man da schon an die Grenzen des Wachstums kommt.
Ja, also da würde ich mich jetzt auch anschließen. Man kann sehr gut ins Ausland gucken und das wird bei uns verzögert auch kommen. Nur da wir in Deutschland und im europäischen Markt sind, haben wir einfach andere Regularien. Aber auch was man in China sieht, wir sehen OPs, die praktisch Robotik-OPs, die über die Ferne telekonsiliarisch begleitet werden. Auch da wird Fachexpertise von einem Land ins andere gebracht. Ich glaube persönlich, dass dieser grenzüberschreitende Bezug noch spürbar mehr wird, weil ich das jetzt auch schon seit einem Jahr in der Beratung mehr merke, dass man sich für grenzüberschreitende Telemedizin interessiert. Junge Ärzte wissen das noch nicht. Die fangen jetzt hier eine Praxis an, eine Telemedizinpraxis, eine privatärztliche und sagen, ja, ich weiß noch nicht, ob ich in 3 Jahren noch mal ins Ausland gehe, dann möchte ich aber aus dem Ausland heraus noch die Patienten zum Teil weiter betreuen. Also all das ist schon jetzt ein Thema. Ich glaube, es wird mehr werden, je nachdem, wie der Gesetzgeber weiter mehr lockert. Natürlich haben wir aber auch das Thema, die regulierenden Institutionen greifen auch ein. Also das Wettbewerbszentrale, das sind auch so ein bisschen die zwei Welten, die ich da in der Mandantschaft habe, die vorsichtigen, präventiver Rechtsberat und diejenigen, wo man nur Feuer löscht. Also die kommen schon mit einer Abmahnung im Gepäck. Und wir müssen jetzt mal gucken, was wir machen. Oder die haben Post von der Ärztekammer schon bekommen, ja. Und haben recht sorglos losgelegt, ja.
Okay, stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn ich jetzt ins Ausland ziehe, kann ich im Ausland das beraten und jetzt versuche ich das bei der deutschen Krankenkasse abzurechnen. Das stelle ich mir jetzt nicht ganz so einfach vor.
Nee, wir reden auch über, ich habe jetzt wirklich, wenn jetzt gerade so einen starken Trend Richtung Telemedizinpraxis, aber privatärztliche Versorgung, also darauf noch eingeschränkt. In der vertragsärztlichen Versorgung ist das noch kein, das funktioniert noch nicht. Ja, da gibt es noch zu viele andere Vorgaben, wo dann doch auch vor Ort Vorgaben da sind. In der vertragsärztlichen Versorgung ist eher das hybride Modell das Modell, was, denke ich mal, sich auch weiter etablieren wird. Aber ich denke, es ist eben auch, meistens ist es auch so, es fällt ein Stein, wenn in der privatärztlichen Versorgung telemedizinische Szenarien da sind, die man rein abbilden kann. Die KBV, ich muss auch sagen, wenn ich jetzt mal gucke, was die Kassenärztlichen Vereinigungen machen, die sind ja jetzt nicht unbedingt digital verschlossen. Also wir haben hier mit dem Paragraph 8 Bundesmantelvertrag Ärzte, hier hat man Voraussetzungen zum Beispiel geschaffen, dass man eben auch außerhalb der Arztpraxis im Homeoffice arbeiten kann unter gewissen Voraussetzungen. Also verrückterweise sind manchmal die Ärztekammer noch nicht mal so weit, ja, diesen Entwicklungen entgegenzutreten und zu sagen, okay, eigentlich müssten wir jetzt mal unserem Niederlassungsbegriff im Berufsrecht arbeiten, weil das Homeoffice ist in der vertragsärztlichen Versorgung schon ein Stück weit verankert, dass man das machen kann. Und wenn man dann mit einem Privatarzt kommt, der eine Telemedizinpraxis im Homeoffice machen will, dann sind sie ganz aufgeregt, dass da jetzt Homeoffice noch dazukommt. Und dann habe ich noch Mandanten, die wollen das noch grenzüberschreitend machen. Und dann sage ich, wir machen jetzt erstmal das Homeoffice und die Telemedizinpraxis. Da hat die Ärztekammer, muss da genug verdauen, berufsrechtlich, ja, bevor wir dann weitergehen. Aber da ist auch gerade aus meiner Sicht, auch wenn ich jetzt die Kammern anschaue, da ist gerade auch viel im Fluss zugunsten telemedizinischer Versorgung, nicht mit Abwehr.
Okay, wir sind leider auch schon ein bisschen am Ende unserer Sendezeit angekommen. Das ist auch ganz gut, weil es öffnet die Bar wieder. Wir können noch ein bisschen was trinken gehen. Abschlussfrage an euch beide. Woher bekommt ihr denn euer Spezialwissen? Ich kenne es zum Beispiel vom IBW-Verlag. Praxisfreiberufe heißt die Zeitung gerne. Korrigiert mich gerne, wenn ich die nicht richtig ausspreche. Aber wie kommt ihr euer Fachwissen ran?
Vieles ist tatsächlich, weil der Bereich so neu ist, auch Learning by Doing. Ja, also man arbeitet sich in Themen ein, weil sie auf dem Tisch liegen und dem Mandanten gerade auf den Füßen auf die Füße gefallen sind. Ja. Und sicherlich gibt es tolle Fachverlage wie den IWW, bei denen ich recherchieren kann, aber manche Probleme sind so neu, dass man tatsächlich eher in der Rechtsprechung gucken muss und dann abgleichen muss und analogisieren muss, welcher Fall passt dann ungefähr. Ja.
Okay, super spannend. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Hat mich sehr gefreut.
Danke,
Daniel. Danke. Danke für die Einladung.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.